KI, künstliche Intelligenz, die ist in aller Munde. Auch wir im Domradio beschäftigen uns da viel mit dem Thema. Eine Studie sagt nun sogar, es brauche bald keine menschlichen Pfarrer mehr. Da würde eine KI reichen, die den Gottesdienst einfach dann von der Kanzel aus leitet. Frau Dr. Anna Puzio, sie ist Theologin und sie forscht an der Universität Twente in den Niederlanden, unter anderem in den Bereichen Anthropologie, Technikanthropologie und Technikethik und ist nun hier bei mir im Domradio. Hallo, grüße Sie, Frau Dr. Puzio.
Hallo, danke für die Einladung.
Im Sommer, da haben Sie einen Artikel zum Thema digitales Leben nach dem Tod geschrieben. Was also, wenn das Leben nach dem Tod digital weitergeht? Unternehmen und Initiativen wie Amazon und LiveNote, die widmen sich genau diesem Ziel. Mit Hilfe von sogenannten Avataren, Aufzeichnungen und anderen digitalen Inhalten soll versucht werden, Verstorbene ein mögliches digitales Leben zu ermöglichen. Die Toten leben also als digitale Avatare weiter. Das klingt ein bisschen nach Science Fiction, ist aber schon Realität. Oder wie sehen Sie das?
Ja, es ist tatsächlich Realität. Also es ist ja ein eher schleichender Prozess. Wir kennen das schon lange, dass wir Material von Verstorbenen aufbewahren und diese Einwegkommunikation gewisserweise besteht, also im Sinne von, wir haben das im Film, SMS für dich, wir haben gespeicherte Sprachnachrichten, wir haben einen Anrufbeantworter, der vielleicht noch weitergeht, also genau, das war eher ein schleichender Prozess, aber jetzt kann man diesen Boom sehen in diesen sogenannten Death Technologies, das sind Technologien, die eben rund um Tod und Trauer angesiedelt sind und genau ganz unterschiedliche Formen haben können, von rein organisatorischen Aufgaben zur Trauerbewältigung, allerdings auch eben in Form von Avataren, die eben sehr den Verstorbenen sehr nahe kommen und von deren Material auch schon gefüttert sind und ja, suggerieren eben diese Person weiterhin zu sein.
Sie haben jetzt gerade schon diese Avatare angesprochen. Wie funktioniert das dann praktisch, das digitale Leben nach dem Tod? Also muss ich zu Lebzeiten dann selbst aktiv werden oder wie funktioniert dieser Prozess?
Genau, es gibt da ganz verschiedene Startups, Initiativen, wo eben Material hochgeladen wird, also verschiedene Sprachaufzeichnungen, Bilder, Bildmaterial und dass dort auf dieser Basis Avatare geschaffen werden, die Fragen, die zum Beispiel vorher einprogrammiert worden sind, danach beantworten können. Das heißt, ich frage Sie im Vorfeld, wie stehen Sie jetzt zum Thema Tod? Und danach spricht der Avatar, genau, auch nach Ihrem Tod, gibt eben noch immer noch diese Antwort wieder.
Da bin ich jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen sprachlos. Also ich bin bis dato tatsächlich davon ausgegangen, dass man einfach nur so ein Bildchen sieht oder so ein Video sieht. Aber dass man dann mit diesem Verstorbenen tatsächlich reden kann, weil die künstliche Intelligenz dann die Antworten gibt, die der Verstorbene zu Lebzeiten gegeben hätte, das ist Death Technology?
Also man kann das zum Beispiel bei Storyfy anschauen. Das wirkt schon sehr ähnlich. Also wir erkennen ja immer noch KI ganz gut, aber es wirkt wirklich schon sehr, sehr nah. Vor allem, wenn man die Person nicht so gut kennt, dann ist die Verwechslungsgefahr schon groß. Man muss aber auch schauen, also dass man eben nicht nur diesen unheimlichen Faktor drin sieht. Also ich finde, es ist ja auch schon ein oft, ja, es ist ein ungewohntes Gefühl, wenn man zum Beispiel einen Anrufbeantworter hört, wo ein Verstorbener drauf gesprochen hat noch. Es hat aber auch viele Vorteile. Also zum Beispiel kann man das eben nutzen, um eben Abschied zu ermöglichen, wo kein Abschied möglich war vor dem Tod. Oder auch zu kulturellen und Bildungszwecken nutzen. Also Avatare von berühmten Denkerinnen, Denkern, von berühmten Persönlichkeiten, vielleicht auch von Holocaust-Überlebenden, die ihre Geschichten, ihre Erfahrungen, ihre Denkkonzepte eben lebendiger noch vermitteln können in die Gegenwart hinein, indem es da eben diese Aufzeichnungen gibt.
Ich meine, ich kenne das aus Spielfilmen zum Beispiel, wo dann jemand einen Zettel vorliest, wenn du diesen Zettel liest, bin ich bereits tot. Das ist aber in Anführungsstrichen eine Einbahnstraße. Aber wenn ich doch jetzt so eine Situation habe, dass ich mich von jemandem verabschiede aus meinem Familien-, Freundes-, Bekanntenkreis und mich mit dem nach seinem Tod dann noch über alle möglichen Dinge tatsächlich unterhalten kann und der dann auch auf die Fragen dann richtig antwortet, das ist schon ein bisschen cringe, oder?
Ja, es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten, das zu sehen. Also man kann sich's vorstellen, man lebt in einem ganz weit entfernt von seinen Großeltern und diese spielen noch so eine Art, ja, so spielen noch ihre letzte Botschaft vor ihrem Tod zum Beispiel ein. Genau, das machen die eben lange vor ihrem Tod. Und wenn man da eben nicht die Möglichkeit bekommt, sich zu verabschieden, kann man eben zum Beispiel noch diese kurze Nachricht einmal abspielen lassen. Das könnte vielleicht nur eine Nachricht sein und dann that's it. Es ist aber auch möglich, dass diese Kommunikation natürlich immer weiterläuft. Das könnte sinnvoll sein, in einem Trauerprozess. Es gibt ja verschiedene Chatbots, die dafür schon eingesetzt wurden, dass man einen Trauerprozess so begleitet. Und also es gab diese Applikation, dass es ähnlich mit ChatGPT verwendet wurde, um noch Kontakt eben zu einer verstorbenen Person aufrechtzuerhalten und eben danach aufzuhören. Aber wo ich sehr kritisch bin, also Amazon hat das, ich meine, letztes Jahr vorgestellt, haben sie auf ihrer Präsentation so eine Art Werbefilm eingeblendet, wo die Großmutter dem oder der Enkelin noch Geschichten vorliest, wenn sie verstorben ist. Und das genau im Sinne von Alexa dann. Und das finde ich hochproblematisch, weil es ja sehr wahrscheinlich ist, dass das Kind nicht versteht, dass die Großmutter tot ist, dass die Großmutter Meinungen vertritt, die eben aus ihrer Zeit sind, dass sie die heute nicht vertreten würde. Also es ist schwierig, Gedanken, Meinungen aus einer anderen Zeit, aus anderen Kontext ins Heute zu übertragen und zu suggerieren, als wäre die Person eben noch tot. Und natürlich kommen da auch noch Persönlichkeitsrechte, Datenschutz und ja, das Übliche natürlich auch noch wieder mit rein.
Ich stelle mir das
Also ein
auch,
sehr heikles Gebiet.
ja, also ich stelle mir das auch sehr, sehr schwer vor, dass das auch das Loslassen nicht wirklich leichter macht. Also irgendwann möchte man ja auch mal wirklich von einem Verstorbenen loslassen können. Aber wenn ich tagtäglich die Möglichkeit habe, ihn zum Beispiel über die Alexa zu hören, keine Ahnung, der weckt mich jeden Morgen, hallo mein Schatz, es ist 6:30 Uhr, da kann ich doch nicht loslassen.
Ich denke, das ist sehr individuell. Also wir brauchen da auf jeden Fall noch weitere psychologische Studien. Das ist natürlich nicht etwas, was die Philosophie oder die Theologie alleine irgendwie da eine gute ethische Entscheidung treffen können. Es ist aber so, dass es in verschiedenen Bereichen der Therapie diese Virtual Bots, Chatbots oder eben auch Robotik, andere Technologien, dass die in verschiedenen Bereichen der Therapie sehr sinnvoll sind und auch gute Effekte schon erzielt haben. Also wir haben das auch jetzt mal von den Death-Tech-Technologies abgesehen. Wir haben viele Studien im Bereich des Autismus zum Beispiel, wo man sehen kann, dass es den Menschen viel leichter fällt, Kommunikation eben mit solchen Technologien zu haben, sich zu
Okay.
öffnen. Vielleicht auch, weil eben die Schranken, die Hindernisse, die in der menschlichen Kommunikation da sind, nicht da sind. Und auch im Bereich der Death Technologies kann man sehen, dass man ist bei Chatbots schneller bereit, sich auch zu öffnen und Sachen zu offenbaren. Es ist anonym bis zu einem bestimmten Grad und es sind personalisierte Angebote möglich und man schämt sich nicht vor der Technologie, also auch ja, mit einer Priesterin, mit einem Priester zu sprechen, der vielleicht gar nicht die gleichen Erfahrungen gesammelt hat oder zu der Person man vielleicht gar nicht die Verbindung hat. Der Threshold ist einfach viel niedriger, einen Chatbot zu öffnen und mit diesem Bot ein Gespräch zu führen.
Sie schreiben in Ihrer Schrift auch, dass auch Cybermobbing dafür Tür und Tor geöffnet werden könnten. Inwiefern?
Ja, natürlich stellt sich die Frage, wann ist eine Person tot? Also man kann natürlich auch eine Person für tot erklären. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Probleme des Persönlichkeitsrechts, der Manipulation, die da auftauchen können. Also dass man nicht die Aussagen wiedergibt oder die entstellt, die Aussagen der bereits Toten. Da ist sehr viel möglich.
Wir reden jetzt die ganze Zeit über diese gegenseitige Kommunikation. Es gibt ja auch diese Einbahnstraßengeschichten, also Facebook zum Beispiel, da gibt es ja auch schon Internetseiten von Verstorbenen, da muss man ja auch im Vorfeld tätig werden. Und was ich ganz nett fand, tatsächlich nett fand, und Sie haben es auch in Ihrer Schrift erwähnt, das sind zum Beispiel QR-Codes auf Grabsteine. Also die habe ich tatsächlich auch schon gesehen, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Das ist ja auch so eine Art Einbahnstraße. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist eine schöne Art und Weise, vielleicht auch für eine mehr lebendige Erinnerungskultur zu sorgen, wie wir sie auch noch in anderen Kulturkreisen, Religionen noch stärker vertreten haben. Also ein Da gibt es ja verschiedene Rituale und Formen der Trauer. Und gerade solche QR-Codes oder Technologien an solchen Friedhöfen können natürlich dafür sorgen, dass man, ja, dass man neue Zugänge zu dieser Erinnerungs- oder Trauerkultur eben bekommt, dass man einen lebendigeren, personalisierteren Zugang hat. Also statt eben diesem kalten Stein, mit dem man vielleicht wenig einen Zugang hat, ein Portal hat, wo Informationen hochgeladen werden können, wo man interagieren kann. Also es gibt ja die verschiedenen virtuellen Trauerräume auch. Da sehe ich das auch als eine wichtige Aufgabe dann der Theologinnen, Theologen, Kirchenpersonen an, dass sie auch ihre Arbeit in diese Trauerräume verlagern, weil wenn Trauerbewältigung im digitalen Raum stattfindet, bedeutet das umgekehrt auch, dass kirchliche Trauerarbeit in diesem digitalen Raum auch stattfinden muss. Also dass man auch dieser Ort sich eben ausweitet ins Virtuelle. Und ja, von daher denke ich, dass auch gerade solche Applikationen sehr gewinnbringend sein können.
Aber Sie befürworten schon noch das persönliche Gespräch zwischen dem Trauerbegleiter und den Angehörigen, beziehungsweise in schweren Fällen auch die Psychologen. Also eine KI kann das ja nicht wirklich übernehmen. Noch nicht.
Genau, also wir haben, es geht gar nicht darum, jetzt Priester oder Psychotherapeuten, Therapeutinnen zu ersetzen, sondern eben ergänzend zu sein. Also wir haben auch, genau, der Diskurs in der Psychotherapie, in der Theologie wird der sehr wenig geführt, aktuell bislang gar nicht. In der Psychotherapie ist der Diskurs um emotionale künstliche Intelligenz oder um die Verwendung von künstlicher Intelligenz in der Therapie eben sehr umstritten. Also man sagt, dass bestimmte Tätigkeiten kann eine KI ganz gut machen, andere weniger. Und da wird es jetzt vor allem darauf ankommen, also nicht zwischenmenschliche Beziehungen zu ersetzen, sondern auch zu schauen, subjektiv, also auch, es ist natürlich auch ein hochsubjektives Geschehen, das kann nicht, das wird jetzt nicht bei jeder Person gut funktionieren oder bei jeder Person schlecht, sondern es kommt auf die Person selber und ihre Bedürfnisse an. Und da muss man schauen, wie ist das Bedürfnis? Und es geht gar nicht um das Ersetzen von zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern zu schauen, was kann die Technologie gut oder was kann ich mit der Technologie besonders gut, was ich mit meinem Menschen gerade nicht möchte oder gar nicht gut kann.
Aber so eine Technologie, befürchte ich, öffnet aber auch Tür und Tor für, also nicht nur Cybermobbing, sondern auch durchaus, um damit Geld zu verdienen. Ich denke jetzt gerade an diese großen Konzerne.
Genau, das Problem ist zum Beispiel, ja, also wie immer geht es hier auch um die verschiedenen Daten, die gesammelt werden. Was ich im Blick auf Vulnerabilität sehr problematisch finde, ist, wenn ein solches Unternehmen oder ein solches Projekt nicht weitergeführt werden kann, muss es muss sichergestellt werden, dass die Avatare oder diese Kommunikation mit den Personen, dass das Projekt noch weiterlaufen kann. Und das ist hochproblematisch. Wir haben das gesehen bei den Roboterhunden, Aibo, die kaputt gegangen sind oder auch eben verstorben sind für viele Menschen, wo die Teile, also die Firma hat Insolvenz angemeldet, dieser robotischen Hunde, und so konnten die Roboterhunde eben nicht weiterentwickelt werden. Und so sind sie nach und nach alle kaputt gegangen. Und da hat es große Beerdigungen in Japan gegeben. Also man hat gesehen, wie die Menschen wirklich eine Beziehung zu diesen Roboterhunden auch aufgebaut haben. Und ja, wir können uns das noch besser vorstellen, wenn man Kontakt zu einem Verstorbenen hat und dann ist die Firma nicht mehr da, die das gewährleistet, und dann ist plötzlich alles Material weg. Das wäre undenkbar, und da ist natürlich auch finanzieller Druck möglich, also dass man sagt, ja, Upgrade möglich ab so und so vielen Jahren oder ab dem und dem Preis. Das darf natürlich nicht passieren. Genau, das sind die Sachen, bevor man auf jeden Fall die Userin schützen muss.
Zum Schluss, was würden Sie jetzt uns allen, die wir da irgendwie Interesse dran haben, mit auf den Weg geben? Wann sollte man, also ich meine, der genaue Zeitpunkt, wann man sich drum kümmern soll, weiß man ja nicht wirklich. Aber sollte man sich da zeitnah mit beschäftigen mit dem Thema oder vielleicht erstmal abwarten? Dass man also auch als digitaler Avatar irgendwann im Netz auftauchen möchte.
Ja, es gibt ja schon die Möglichkeit, sich um vieles, also viele Menschen nutzen ja tatsächlich schon Social Media. Wir hatten ja über Facebook gesprochen, da gibt es ja schon die Möglichkeit, sich um diesen digitalen Nachlass zu kümmern. Das ist durchaus sinnvoll, was dann passiert mit den Profilen. Das ist etwas, was man auf jeden Fall jetzt schon tun kann. Wenn man Interesse und Lust drauf hat, dann sind diese Trauerräume zur Trauerbewältigung auf jeden Fall, gibt es da verschiedene gute Möglichkeiten, auch um Abschied zu nehmen. Da würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass man die nicht nutzen sollte, sondern je nach dem eigenen Bedürfnis kann man die gerne ausprobieren. Ich finde, vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Situation, die wir aktuell haben, mit den verschiedenen Krisen, Ängsten und Unsicherheiten, finde ich es sehr wichtig, dass wir gegenüber Technologien eine offene Haltung einnehmen. Das heißt nicht, dass wir nicht kritisch bleiben, sondern auf jeden Fall, wir müssen auf die Ethik schauen, auf die Herausforderungen, die damit einhergehen. Aber wir dürfen auch nicht in eine radikale Technikablehnung oder Technikangst stürzen. Also dementsprechend würde ich ermutigen, eher zum Experimentieren, zum verantwortungsvollen Experimentieren und mit der Technik vertraut werden, um eben auch zu sehen, wo können ethische Probleme auftauchen, wie können wir die angehen und wie können wir Technik gut nutzen und wofür möchten wir Technik nicht nutzen. Das muss erstmal auszuloten sein.
Also schenken wir der KI ein bisschen Vertrauen, aber testen wir es gleichzeitig aus und gucken wir, wo die Grenzen sind. Frau Dr. Anna Puzio, sie ist Theologin und forscht an der Universität Twente in den Niederlanden, unter anderem in diesem Bereich. Wir haben gesprochen mit ihr über den digitalen Avatar nach dem Tod von uns selber. Ich danke Ihnen.